Okay, fange ich nochmal an. Ich will starten mit einer kleinen Geschichte, und zwar aus meinem Leben. Diese Geschichte wird hier und da dann auch immer mal wieder in dem Predigtext, auch im Bibelvers auftauchen. Genau, und es hat auch den positiven Nebeneffekt, dass diejenigen, die mich noch nicht so gut kennen, auch einen kleinen Einblick daran kriegen, welche vor euch steht und gerade sitzt. Ja, ich habe nach meinem Ingenieurstudium in Wien, habe ich ein Jahr eine Weiterbildung gemacht in Theologie und Leiterschaft in Freiburg. Es war eine Zeit mit Höhen und Tiefen und ich habe mich super gefreut, danach ins Berufsleben einsteigen zu können. Endlich wieder in das bekannte Fahrwasser der Naturwissenschaften und vor allem auch, weil ich 4 Monate von dieser Zeit körperlich sehr schwach war und als sehr bewegungsfreudiger Mensch hat es mir natürlich nicht so leicht gefallen. Ja, bin dann auf Jobsuche gegangen, wollte gerne in Freiburg bleiben und aus 2 Monaten Joblosigkeit wurden dann 3. Aus 3, 5 und dann kam Corona.
Das heißt, da war dann nicht nur ja irgendwie so die Zukunft ungewiss, keine Aufgabe da, sondern auch sozialen Kontakte sehr eingeschränkt. Und in der Zeit habe ich ganz stark gemerkt, dass für mich eigentlich 3 Sachen im Leben am wichtigsten sind. Das ist einmal das Gegenübersein zu Gott, das ist aber auch gestalten können im Leben, eine Aufgabe zu haben, irgendwo auch einen Job zu haben und vor allem eine Sicherheit, wo geht es denn hin, wo bleibe ich denn auch? Ich habe mich zu dem Zeitpunkt dann schon deutschlandweit beworben und wusste auch nicht, ob ich jetzt in 3 Wochen noch in Freiburg bin oder nicht. Ja, und der dritte Punkt, wo ich gemerkt habe, der ist mir unglaublich wichtig, sind soziale Kontakte, gegenüber zu sein, ein menschliches Gegenüber. Und auch das war plötzlich weg, unglaublich eingeschränkt. In einer Zeit, wo es ja jetzt eh nicht so gut lief, weil meine Sicherheit bezüglich Job auch nicht da war. Ja, diese 2 letzten Sicherheiten, die hatte ich plötzlich nicht mehr. Die Arbeitsstelle ließ auf sich warten. Und da ich mich inzwischen breit gestreut bewarb, war es für mich auch nicht sicher, wo ich langfristig bin. Aber das Erste, was ich genannt habe, diese Beziehung zu Gott, dieses Gegenübersein zu Gott, das hielt bombenfest. Und da war ich unglaublich überrascht drüber, aber auch total froh. Ich habe in der Zeit so, im Rückblick betrachtet, habe ich in dieser Zeit eine so persönliche und nahe Zeit mit Gott erlebt, wie ich das seitdem gar nicht mehr erlebt habe. Und habe ja einfach seine Nähe so stark gespürt, worüber ich im Nachhinein unglaublich dankbar bin und sehr gerne dran zurückdenke. Ja, mit dem im Hinterkopf wollen wir einsteigen in die heutige Stelle. Und zwar sind wir im Alten Testament, das heißt im ersten Teil der Bibel, kurz davor, bevor Mose diese bekannten 10 Gebote in den Stein haut. Genau, Mose ist sozusagen der Anführer vom Volk Israel. Er hat sie gerade aus der Unterdrückung in Ägypten geführt. Und jetzt ist dieses Volk mit ihm mehr oder weniger auf der Flucht oder auf der Suche nach einem neuen Land. Gott führt sie an und trotzdem ja, sind sie halt in der Wüste auf Wanderschaft. Mit dem Hintergrund wollen wir einsteigen. Jetzt habe ich leider den Text nicht hier. Genau, kannst du einmal weiterklicken. Dann würde ich das einfach gerade mitlesen. Genau, am dritten Monat nach dem Auszug von der Israeliten, na, das funktioniert nicht so gut, ich hole mir gerade meine Bibel. Dann lese ich euch das jetzt vor, wenn das mit dem Beamer nicht so gut klappt. Im 3. Monat nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten, an eben diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Das heißt, das Volk ist nun schon 3 Monate unterwegs in der Wüste. War jemand schon mal in der Wüste unterwegs wandern? Hat jemand da Erfahrungen mit? Ah ja, ein paar. Die 1, 2 Stichwörter, die ehrlich das Erlebnis spiegeln.
Unheimlich.
Unheimlich, okay. Ja. extreme Bedingungen, yes, voll. Genau, Unsicherheit. Nochmal? Orientierungslos, wow, ja. Einiges, was da zusammenkommt, wie ihr gerade merkt. Es ist faszinierend, genau. Das heißt, wir haben hier eine Spannung. Einmal zwischen sehr anstrengend, beschwerlich. Ich stelle mir das vor, wenn ihr jetzt schon 3 Monate unterwegs sind, da sind auch bestimmt diverse Blasen an den Füßen mit all dem Sand. Da wollen die Knochen, glaube ich, nicht mehr so, wie man selber möchte. Genau, das so als Hintergrund. Ich habe nochmal eine Karte mitgebracht, wenn das jetzt funktioniert, mit dem Beamer. Yes, da sieht man nochmal ganz kurz, wo wir uns befinden. Ägypten ist auf der linken Seite, da wo diese drei oder mehrere Nilarme sozusagen zusammenkommen, da ist ungefähr Kairo heute. Und sind oben von Ramses, wo die 1 ist, bis runter zur 7, Wüste Sinai, gelaufen. Also hier, und da befinden wir jetzt. Sie haben also schon gut 200 Kilometer hinter sich. Das heißt, eine ordentliche Strecke. Einfach, dass wir mal ein bisschen Gespür kriegen dafür, was hier passiert. Mit dem Hintergrund lesen wir mal weiter in den 2. Vers. Sie brachen auf von Rephidim, das ist die Etappe davor, und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Das heißt, nun wird aufgebaut. Es ist das große Gewimmel dort. Die Zelte werden aufgebaut. Die Kinder wollen bestimmt lieber spielen, als mithelfen aufzubauen. Das Vieh will wahrscheinlich auch weiterrennen, wegrennen, will nicht da bleiben, wo es gerade ist. Tovabo, neben wahrscheinlich einfach Müdigkeit, herrscht dort gerade. Ja, und jetzt, was macht Mose jetzt? Es geht weiter in Vers 3. Mose aber stieg hinauf zu Gott. Das heißt, der separiert sich erstmal. Der geht aus dem ganzen Gewimmel raus. Mose aber stieg hinauf zu Gott und der Herr rief ihm zu vom Berg aus: So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen habe und euch zu mir gebracht habe. Stopp. Passt das jetzt überhaupt zusammen? Dieses auf Adlerflügeln tragen und eine anstrengende, vielleicht auch faszinierende Wüstenwanderung. Und Gott geht ja sogar noch weiter. Er sagt, ich habe euch zu mir geführt. Das erweckt so ein bisschen den Anschein, als wäre Gott vorher gar nicht da gewesen in Ägypten, bei den sicheren Häusern, im geregelten Alltag, der zwar von Unterdrückung geprägt war, aber trotzdem irgendwo eine Sicherheit, eine Kontinuität drin war. Ja, passt das zu diesem Bild, was wir haben, wenn Gott anwesend ist, was hier gezeichnet wird? Bei mir ehrlich gesagt gar nicht. Wenn ich jetzt aber gucke auf meine Erfahrung, auf meinen Erfahrungsschatz, dann passt es wieder sehr gut dazu. Es passt auch wieder gut zu der Geschichte, die ich erzählt habe aus Freiburg. Nämlich in den Lebensumständen, wo meine Umgebung eher von wüstenhafter Monotonie geprägt war und meine Sicherheit, was in Zukunft kommt, eher einem wackeligen Zelt als einem sicheren Haus geglichen hat. Genau da habe ich mich Gott am nächsten gefühlt. Genau da habe ich ihn nochmal ganz neu kennengelernt. Und ich glaube, genauso geht es hier auch. Oder davon spricht hier der Bibeltext. Und damit komme ich zum ersten Punkt, den ich euch mitgeben möchte. Gott geht immer mit. Gott ist immer da. Wir haben es auch heute Morgen schon im Gebet von der Brigitte gehört und auch in einigen Liedern von Alana. Es ist also nicht nach dem Motto, schön, dass du da bist und nicht hier. Es ist schön, dass du da hinten irgendwo bist oder ganz weit weg und nicht hier. Sondern es ist wirklich, er ist immer dabei. Er ist in den Umständen und trotz den Umständen da. Ob es darum geht, Sonne zu genießen, das Leben zu feiern, oder darum geht, Regen, Sturm oder vielleicht sogar ein Tornado zu beweinen und auszuhalten. Ja, da stellt sich jetzt mir die Frage, das ist ja schön und gut, aber wie kann das jetzt gelingen in meinem Alltag, in meinem Leben? Das ist ein schönes und ehres Ziel, aber es muss ja auch irgendwie angewandt werden. Ja, gute Frage. Mit dieser Frage im Hinterkopf würde ich gerne nochmal in die Bibelstelle reingehen und einfach mal weiterlesen. Und zwar geht es dann um Vers 5 und 6. Gott spricht weiter. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Schön fantasiereiche Wörter hier, oder? Königreich von Priestern. Ihr sollt mir ein heiliges Volk sein. Ganz schön alt hergebracht, zumindest mir ist am Anfang so. Nicht so leicht greifbar für den Alltag. Und dann als analytisch denkender Mensch fand ich diese Formulierung von und wenn ihr auf meine Stimme hört und mein Bund einhalte, das hört sich für mich an, nur unter der Bedingung, wenn du auch das machst, was ich von dir will, dann sollst du sein, mein heiliges Volk, mein Priestertum. Hört sich sehr nach Werksgerechtigkeit für mich an, auf den ersten Blick. Und das passt mir gar nicht. Das mag ich nicht. Das sagt in mir alles Nein. Deswegen will ich da einfach nochmal gerade innehalten und diesen Punkt mir genauer nochmal angucken. Was heißt es denn, dieses, wenn ihr meinen Bund halten werdet, dann? Was ist denn mit einem Bund überhaupt gemeint? Ein Bund ist im Allgemeinen einfach erstmal ein Bündnis zwischen zwei verschiedenen Parteien. Und hier geht es im Speziellen um den Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Die Spitzfindigen von euch haben jetzt vielleicht schon aufgehört und gemerkt, es war Gott mit Abraham und nicht Abraham und Gott zusammen. Für einen Bund damals mussten beide Parteien zeigen, dass ihnen der Bund etwas wert ist und etwas dafür investieren. In dem spezifischen Fall hier, war es so, dass Gott Tiere zur Verfügung gestellt hat und auch vom weiteren Fortgang des Bundes her hat er klargemacht, dass Gott derjenige ist, der verantwortlich ist dafür, dass der Bund gehalten wird. Das Ganze ist jetzt nochmal im 1. Mose Kapitel 15 nachzulesen. Das als Randnotiz. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, Abraham musste hier nichts investieren, wenn Gott die ganzen Tiere zur Verfügung gestellt hat. Und er muss damit auch nicht beweisen, dass Gott von seinem Teil des Bündnisses austritt. Aber was hat Abraham denn jetzt mit in den Bund reingegeben? Aus dem Kontext wird klar, dass es der Glaube an Gottes Zusage ist, was Abraham mit in den Bund reinbringt. Das heißt, der Grund, warum Gott den Bund mit Abraham schließen konnte, war nicht, weil er in Zukunft alles richtig machen würde, sondern weil Abraham geglaubt hat. Er hat Gottes Worten vertraut. Und auch im Neuen Testament wird genau das bestätigt, dass der Bund zwischen uns und Gott auf der Grundlage von unserem Glauben basiert und nicht auf korrektem Verhalten von uns. In Epheser 2, Vers 8 wird das auch nochmal sehr deutlich. Durch Gottes Gnade seid ihr errettet, und zwar auf Grundlage des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst, sondern es ist Gottes Geschenk. Mit dem jetzt im Hinterkopf können wir, glaube ich, nochmal ganz anders rangehen an diesen Ausdruck von, wenn ihr meinen Bund haltet. Denn eigentlich steckt doch dann dahinter, dass wir einfach nur glauben müssen. Vertrauen dürfen. Aber auch das klingt jetzt vielleicht erstmal einfach. Ist es für mich zumindest aber nicht. In meiner Zeit in Freiburg war das auch so eine große Herausforderung für mich. Die Zusagen von Gott an mich haben sich ja in der Zeit nicht geändert. Aber die Umstände hatten sich geändert. Ich wusste nicht, wo es langfristig hingeht, wo ich Job- und wohntechnisch bin. Und musste deswegen nochmal ganz genau neu durchbuchstabieren, was es heißt, dass Gott einen guten Plan für mich hat. Auch wenn ich ihn überhaupt nicht sehe und auch über längere Zeit nicht sehe. Ich war dann im Endeffekt ein Jahr lang arbeitslos. Und während der ganzen Zeit durfte ich das immer wieder durchbuchstabieren, was es heißt, er hat einen Plan. Er geht weiter mit mir und er weiß, wo es hingeht. Ja, im Ringen um Glauben war das Schönste, dass ich gemerkt habe oder merken haben dürfen, dass ich ihn darum bitten darf, dass Gott mir Vertrauen zu seinen Zusagen schenkt. Ich muss dieses Vertrauen nicht aus den Rippenleiern nicht erzwingen und ich muss es auch nicht vortäuschen, damit ich vor ihm gut dastehe, sondern ich darf zweifelnd zu ihm kommen. Und Schritt für Schritt, manchmal über Wochen und Monate, Vertrauen an Jesu Hand lernen und mir durch den Heiligen Geist schenken lassen. Ja, die zweite Frage, die sich dann für mich stellt, ist, wenn ich das jetzt höre, wir dürfen Gott Glauben schenken, auf was glaube ich denn jetzt? Also für was genau schenke ich ihm denn jetzt diesen Glauben? In der Bibel grundsätzlich gibt es da erstmal Versprechen, die Gott uns durch die Bibel gibt, aber auch, dass er sagt, hey, wir dürfen uns auf seinen Charakter vertrauen und verlassen. Das ist erstmal eine gute grundsätzliche Sache, aber ich möchte jetzt spezifischer auch nochmal auf den Text eingehen, was hier steht. Und zwar kommen wir da nochmal zu den Versen 5 und 6. Ich lese sie nochmal vor, damit sie nochmal im Gedächtnis sind. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hört und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israels reden sollst. Ich möchte zwei Sachen jetzt davon aufgreifen. Einmal das euer Volk, mein Volk und das Königreich von Priestern. Und zwar möchte ich es ein bisschen unkonventionell machen. Ich möchte es am Beispiel von der Gemeinde hier, der CGAA, machen. Wenn wir sein Volk sind, heißt das, wir gehören zu ihm. Wir sind Teil von ihm. Und genau das merke ich durch das soziale Miteinander, was ihr hier pflegt, was ihr hier feiert, unglaublich stark. Euer sozialer Umgang zeigt, du, das Gegenüber, ich gehöre zu Gott. Ich bin wertgeschätzt und angenommen, ohne dass ich viele Gemeinsamkeiten mit euch haben muss, mit dem anderen haben muss, oder dieselbe Meinung, oder denselben Kleidungsstil. Und ich muss auch nicht zeigen, was für ein toller Christ ich bin. Ich darf einfach ich selbst sein. Und wenn man nun Teil dieses Volkes ist, dann ist man auch in eine Gemeinschaft gestellt. Man ist nicht nur von Gott irgendwo ein Kind, sondern man ist auch Teil einer Gemeinschaft. Und Gott ist derjenige, der diese Gemeinschaft schenkt und die Gemeinsamkeit auch schenkt. Weil er das Sippenoberhaupt ist. Und er schenkt uns hier in der CGAA eine gemeinsame Identität, welche mich anzieht, zweimal die Woche von Kassel nach Calden zu fahren, zusammen mit Tamara und Harun. Genau, ja. Ja, und warum schenkt er uns diese Gemeinschaft oder wozu kann uns diese Gemeinschaft vielleicht auch dienen? Diese Gemeinschaft, die er uns schenkt, hilft uns, in Wüstenzeiten zu spüren, wie er uns auf Adlerflügeln trägt, trotz der Blasen an den Füßen und trotz des Sandes in den Augen. Und überhaupt ist natürlich auch so, jede Freude, die ist noch größer, wenn wir sie mit Menschen teilen können, die uns nah und lieb sind. Ja, was ist mit dem Königreich von Priestern? Auch so ein spannender Name. Was sind Priester überhaupt erstmal? Priester sind im Allgemeinen einfach Menschen, die eine Verbindung zu Gott haben, eine Beziehung zu Gott haben und die eigentlich dann auch vermitteln zwischen dem Gegenüber und Gott. Das heißt, die sind im Prinzip Vermittler. So, wenn wir jetzt aber hier lesen, Königreich von Priestern, heißt, wir sind alle Priester. Das heißt, wir vermitteln ja zwischen dem anderen und Gott, aber eigentlich hat der andere doch selber schon diese Beziehung. Das heißt, wir brauchen doch eigentlich das gar nicht mehr, oder? Ich glaube nicht. Denn jeder zweifelt mal. Und jeder muss mal getragen werden. Und jeder trägt nicht nur den anderen. Und das erlebe ich hier auch super stark. Jeder Einzelne hat so eine feste Beziehung, so eine schöne Beziehung. Und trotzdem unterstützt ihr euch gegenseitig im Glauben zu Gott. Und dadurch wächst, wie nebenbei, die eigene Beziehung zu Gott und wird noch bunter und vielfältiger, weil sie den anderen das Gegenüber hat. Den anderen Priester in dem Fall. Ja, und eine andere Art und Weise, wie sich das Priestertum zeigt, in Wüstenzeiten glauben andere für einen mit. Wie wir es jetzt auch am Beispiel von Birgit sehr stark merken. Sie will immer wieder für sie beten. Ja, und das ist auch so ein Schatz für mich hier. Ich erlebe das in Gesprächen am Rande des Gottesdienstes, wie ihr Gottesdienst feiert und vor allem auch im Hauskreis. Bleibt dabei und macht es weiterhin mit Freude. Gott macht dir damit eine Riesenfreude. Ja, und nach diesen von Herzen kommenden Komplimenten oder Betonungen möchte ich nochmal einfach das Ganze zusammenfassen, was uns der Text mitgibt. Ich sehe darin, in diesem Bibeltext als Gesamtes gesehen, einfach ganz viele Hinweise, die uns helfen, durch Wüstezeiten oder durch Wüstenzeiten hindurchzukommen. Das erste ist, Gott ist einfach immer mit dabei. Er ist trotz und in den Umständen mit dort und nah und erfahrbar. Und in Wüstenzeiten haben wir auch Einfluss auf unsere Perspektive, die wir gucken. Gott befähigt uns, durch unsere Beziehung zu ihm auf seine Versprechen zu vertrauen, beziehungsweise mit den Zweifeln an seine Versprechen zu Gott zu gehen und sich Glauben an seine Versprechen von ihm zu holen oder zu erbitten. Und auch in Wüstenzeiten sind wir nicht allein. Er hat uns durch unseren Glauben in ein Volk reingesetzt, wo wir sozusagen eine Gruppenidentität haben durch ihn und da gestärkt werden und immer wieder erleben dürfen, dass wir auf Adlerflügeln getragen sind oder zumindest immer wieder zwischendurch wahrnehmen dürfen. Ja, und wir dürfen füreinander eintreten. Als Priester vor Gott einmal, aber auch füreinander, um einander zu ermutigen und so die Perspektive und damit auch unsere Sicherheit auf Gott und nicht auf unsere Umstände zu lenken. Ja, ich möchte enden, ähnlich wie der Bibelvers oder Bibeltext in Vers 6. Das sind die Worte, die du den Israeliten mitteilen sollst. In diesem Sinne möchte ich uns ermutigen, dass wir uns gegenseitig daran erinnern, dass wir Gottes geliebtes Volk sind und dass wir seine königlichen Priester sind, als die wir einander dienen können und aber auch von den Benefits der anderen profitieren dürfen und das in Anspruch nehmen dürfen, um auch in Wüstenzeiten nah bei Gott zu bleiben und seine Adlerflügel zu merken, wahrzunehmen, immer wieder. Seid ermutigt. Er freut sich über uns. Und er ist uns nah. Amen.